Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast.
Meine Lieben, ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer, Podcast-Hörer und so weiter und so fort bei einem neuen Podcast Coffee Interview Talk mit dem lieben Olaf Schild. So, zu Olaf die kurze Anmoderation. Olaf Schild ist der Top-Experte und Redner im Bereich Vertrieb im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Auch er ist über 20 Jahre in seinem Thema drin, hat mit seinem Podcast Wachstum Booster mehrere 100.000 Hörer schon erreicht und hat somit sein Business aufgebaut und baut auch andere Personen damit auf. Macht natürlich unter anderem Mitgliederveranstaltungen, Events, Tagungen und so weiter, was halt so ein normaler Keynote-Speaker halt alles so macht oder auch respektive Trainer. Das zu Olaf Schild. Herzlich willkommen, lieber Olaf Schild, in meinem Pod-Coffee-Talk, meinem Podcast, Michael Weihrauch Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du da bist.
Ja, ich hab dir zu danken für die Einladung. Es hat mich total gefreut, überrascht, dass ich in deinem großartigen Podcast zu Gast sein darf. Du hast ja ganz tolle Interviewgäste und wir kennen uns ja schon eine Weile und sind ja ähnlich aufgestellt, vertriebstechnisch. Du machst Authentizität im Verkaufen. Ich mache ein bisschen die Sichtbarkeit im Verkaufen und natürlich auch ganz viel im B2B-Bereich. Und umso mehr freut es mich auf das heutige Interview. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen, die mich jetzt erwarten werden. Ich hoffe, ich kann sie zur Zufriedenheit deiner Hörer beantworten.
Das kriegen wir doch hin. Die allererste Frage, mein lieber Olaf. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Vertrieb?
Wie bin ich zu dem Thema Vertrieb gekommen? Du meinst so grundsätzlich, wie ich überhaupt in den Vertrieb reingekommen bin?
Richtig, oder? Grundsätzlich, okay. Grundsätzlich, wie bist du da reingekommen?
Das hat bei mir mit 15 angefangen. 15 habe ich, das ist eine ganz witzige Geschichte, mit 15 habe ich ein Auto von meiner Tante geschenkt gekriegt. Das war so ein alter Fiat, man hat gesagt Polski Fiat, der Nachfolger Fiat 500. Den hat sie nicht mehr durch den TÜV gekriegt. Ich bin 1,92 Meter groß, also der geht mir ungefähr bis zur Hüfte, oder ging mir bis zur Hüfte, also sehr kleines Auto. Und ich habe den damals gerichtet und ich war natürlich mit 18 nicht so das Traumauto und habe den natürlich gleich verkauft, sehr gewinnbringend verkauft und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und so habe ich mir immer wieder Autos gekauft, die gerichtet und wieder verkauft und habe gemerkt, okay, da ist vielleicht ein bisschen Talent da oder ein bisschen Können. Habe dann eine ganz klassische Industriekaufmann-Ausbildung gemacht und war da im Vertriebsinnendienst, habe während der Ausbildung Südostasien betreut, im internationalen Export, was für mich eine große Herausforderung war, weil seinerzeit das Englisch noch nicht so der Hit war. Also Englisch war für mich immer eine Fremdsprache. Und habe mich aber da durchgeboxt und das hat dann gut geklappt. Und so habe ich dann ganz verschiedene Stationen gemacht, Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst. War schon als Unternehmer tätig in der Touristik, habe da Reisen verkauft und Reisen organisiert. Bin zuletzt wieder in der Industrie gelandet, bevor ich mich wieder selbstständig gemacht habe und war da 7 Jahre Vertriebsleiter im internationalen Bereich, habe Länder wie Nord-Südeuropa, also Gesamteuropa betreut, die Emirate, Afrika, Nord- und Südamerika, habe da auch die Märkte aufgebaut, vor allen Dingen in Amerika und Südamerika. War da viel unterwegs und ja, Vertrieb hat zu mir gehört. Ich war da ein bisschen ausgebrannt, was Vertrieb anging und dann habe ich gemerkt, okay, Vertrieb fehlt mir doch ein bisschen. Bin wieder auf dieses Thema gekommen. Also long story short.
Long story short, aber eine coole long story short Geschichte. Da hast du eigentlich schon gleich die zweite Frage eigentlich auch schon beantwortet, wie bei dir alles angefangen hat. Du hast quasi zwei Fragen mit einer Klappe geschlagen und die dritte hast du auch schon gefragt. Soweit beantwortet, aber noch nicht so ganz.
Okay.
Also die zweite Frage war, wie hat alles bei dir angefangen? Das hast du alles da beantwortet mit Asien und so weiter und so fort. Ja. Aber wer oder was hat dich in der Vergangenheit dazu geprägt, Vertrieb zu machen?
Oh, was hat mich dazu geprägt? Also ich habe einfach immer eins sehr geschätzt im Vertrieb und das ist auch für mich heute noch so. Es ist einfach, es ist ein People-Business. Also sprich, Vertrieb funktioniert von Mensch zu Mensch. Egal, ob du jetzt einen Online-Shop hast, hast du immer auf der gegenüberliegenden Seite einen Menschen sitzen, wo deine Produkte kauft. Und das ist wirklich sowas, was für mich der Reiz war. Und selbst wenn du ein Produkt hast, was du verkaufst, hat jeder Kunde andere Anforderungen. Also sprich, er hat einen anderen Bedarf, warum er dieses Produkt kauft. Also zum Beispiel, was ich besonders geliebt hatte, war in der Touristik. Es konnten drei Familien hintereinander reinkommen. Alle drei Familien hatten andere Anforderungen an ihren Urlaub, andere Bedürfnisse. Die einen wollten eine Ferienwohnung, die anderen wollten eine Kreuzfahrt und die dritten wollten vielleicht einen Abenteuerurlaub machen. Also das heißt, du durftest dich immer wieder individuell darauf einstellen, auf den Kunden. Kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Telekom-Vertriebszeit. Mhm. Und das war für mich so dieser Reizfaktor. Und es ist auch heute noch so. Also wenn Menschen zu mir kommen, haben sie ja auch immer eine andere Herausforderung. Auch wenn sie natürlich ein Kernthema haben. Das heißt, sie möchten sichtbarer werden, sie möchten mehr Abschlüsse haben, aber sie haben andere Herausforderungen. Der eine hat vielleicht schon ein bisschen Vertriebserfahrung oder Verkaufserfahrung. Der andere fängt bei null an. Der eine ist schon ein bisschen sichtbar, möchte den nächsten Step erreichen und der andere traut sich noch nicht mehr zu zeigen. Und das ist wirklich so was, was für mich einfach dieses Business ausmacht. Auch jetzt das Trainer-Mentoring-Business ist einfach so diese Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen, wo du hast und Themenstellungen, wo du dann eine Lösung dazu anbietest. Und das ist für mich Vertrieb. Also auf den Kunden eingehen, ihm eine passende Lösung anbieten und nicht irgendwie was aufschwätzen, aufdrücken. Richtig. Ich weiß, du bist genauso wie ich kein Verfechter des Verkaufens auf Druck oder Hard-Selling. Das mögen wir beide nicht, weil ich finde immer alles, was unter Druck passiert, erzeugt Gegendruck. Der Kunde kriegt eine Käuferreue und sagt irgendwann, nee, ich möchte dieses Produkt nicht oder ich möchte diese Dienstleistung nicht und da ist keinem geholfen dabei.
Richtig, also dieses Push und Pull, ja. Dieses ständige Pushen und diesen Pull-Marketing mag ich auch nicht. Also das ist, ja, das hat auch damals bei der Telekom auch sehr viel ausgemacht, dass ich sagen kann, dieses Pushen und dieses hartnäckige Tranken, nee, das ist eben nicht der Fall. Und habe da auch ein bisschen geguckt, wie machen das die Amerikaner, wie macht Apple das? Ne? Und das ist halt auch so spannend gewesen. Genau. Ja. Die vierte Frage, ich würde eher die vierte zur fünften Frage machen.
Habe ich denn die dritte jetzt beantwortet?
Die dritte hast du schon beantwortet.
Das okay. Ist
mega, mega. Also die Vergangenheit, da hast du auch schon so richtig auch schon ein bisschen auch so gesagt, dass das in deinem Wertesystem halt so passend für dich auch rübergekommen ist, dass das eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist und dass du halt wirklich sagst, dass es das Problem von dem anderen zu erkennen. Ne? Und das hat alles gepasst. Vierte Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die vierte Frage zur fünften Frage umwandeln soll. Das mache ich jetzt einfach. Du hast ja eigentlich schon die Unterlagen gekriegt, aber ich mache das jetzt. Ich bin da jetzt sowas von spontan und ertreten, spiele ich einfach mal um, weil ich will da eine Lebendigkeit kriegen. Und zwar die vierte Frage ist, was war dein größter Fehler dabei und was hast du gelernt daraus? Wir machen ja alle Fehler. Wir sind alle Menschen, wir dürfen alle Fehler machen.
In meiner Vertriebstätigkeit mein größter Fehler? Ja, oder?
Ja generell. Von der Vertriebsfähigkeit auch bis jetzt her, wo hast du deinen größten Fehler gehabt und was war dein Tipping Point aus diesem Fehler? Was hast du da mitgenommen?
Also mein allergrößten Businessfehler habe ich 2009 begangen oder in dem Jahr 2009. Das war während der großen Weltwirtschaftskrise. Ich war fast 10 Jahre selbstständig oder halt Unternehmer. Ich hatte mehrere Niederlassungen mit mehreren Angestellten. Und das war nicht die erste Krise, wo ich durchlebt hatte. Aber ich habe einen Fehler gemacht, was mein Mindset angeht. Ich bin in den anderen Krisen immer reingegangen. Okay, welche Chance bietet sich mir hier? Was kann ich denn besser machen? Und welche Möglichkeiten sehe ich hier? Jetzt ist es so, Touristik war natürlich seinerzeit in den 2000ern sehr gebeutelt. Also es war gefühlt alle 2 Jahre irgendeine Krise, sei es über die Attentate 9/11, dann die ganzen Terroranschläge weltweit, Tsunami, Flugzeugabstürze durch Terror. Und Wirtschaftskrisen, wo noch da einhergegangen sind. Also gefühlt hattest du alle 2 Jahre irgendwie eine Krise. Und irgendwann warst du natürlich auch krisenmüde. Und ich hatte 2008 damals expandiert, ein zweites Geschäft übernommen von einer Kollegin, die altershalber aufgehört hatte. Fehler Nummer 1 war damals, die Zahlen habe ich von meinem Steuerberater gegenprüfen lassen. Der sagte, es ist in Ordnung, ich hätte noch einen zweiten mit hinzuziehen sollen. Also da hat irgendwas nicht gepasst, was ich später herausgestellt hatte. Dritter Fehler war, oder größter Fehler war tatsächlich das Mindset. Ich bin damals in diese, das war ja diese große Finanzcrash, wo alles so gekommen ist. Touristik kam immer ein bisschen später. Das war so ein bisschen so wie so ein Domino-Effekt. Irgendwann bist du dran gekommen. Bin ich mit der Einstellung rein, ich gehe nicht in die Insolvenz. Wenn man sich ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt und auseinandersetzt, das Universum versteht kein Nein. Und was ist das? Du hast den Fokus komplett auf dieses Thema Insolvenz gelegt. Also du hast gar nicht mehr die Möglichkeiten gesehen. Und da bin ich dann auch wirklich tatsächlich mental gescheitert, muss ich sagen. Also ich habe den Kahn so richtig an die Wand gefahren, krisenbedingt, war aber auch ein bisschen so hilflos und das erste Mal hilflos, so richtig hilflos, weil egal, was ich gemacht habe in den Jahren zuvor, hat nicht mehr funktioniert. Also irgendwie die Marktgesetze waren komplett ausgehebelt, wie ja momentan auch wieder, spannenderweise, wobei ich jetzt anders rangehe an die Situation. Und also Mindset ist sehr, sehr entscheidend. Egal, was du machst, guck immer nach der Lösung, guck nach einer Option, guck nach einer Möglichkeit und guck nicht nach einem Problem. Das ist für mich so dieses große Learning gewesen in dieser Situation, was mir auch jetzt während Covid sehr gut geholfen hat. Ich habe 2019 während meiner Speaker-Karriere so richtig stark, 2020 so richtig stark hochgegangen, ganz viele Auftritte gehabt und was kam? Covid. Oder das C-Thema, wir müssen ja gucken, dass es nicht
du, da bin ich offen. Also ich spreche wirklich Corona an jetzt mittlerweile, weil ich auch draus aus Covid eine Chance gemacht habe, für mich eine Chance experimentiert habe, von der Anstellung bis jetzt zum selbstständigen Unternehmer. Ne?
Auch nicht die beste Zeit, ja?
Ist auch nicht die beste Zeit, aber ich habe so viel von der Festanstellung damals Telekom und jetzt noch rübernehmen können und mit rübergenommen, diesen Spirit war immer schon da, dass ich sagen kann, wo ist der Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert, ne? Wenn die Telekom dir sagt, es war jetzt nicht die direkte Telekom, wo mich angestellt hat, sondern eine Franchise-Agentur, wo mich angestellt hat, wenn die sagt, der Vertrag läuft aus oder wir können dich nicht weiter unterstützen oder so weiter beschäftigen, weil das und das und das ist, musste immer irgendwie ein Plan B sein. Das ist immer ein Plan B, C, D in der Tasche zu haben, wie zum Beispiel Network Marketing, Affiliate Marketing oder halt auch eine eigene Selbstständigkeit zu ein anderes Produkt zu entwickeln, zum Beispiel Online Marketing oder halt auch ein Trainerbusiness durchzustarten.
Wobei ich zu diesen Plänen gebe ich dir bedingt recht. Alternativpläne sind gut, wenn sie dich nicht von deinem Ziel abbringen.
Das wollte ich auch noch sagen, genau. Also wirklich, man soll zwei Pläne haben. Wenn der eine nicht funktioniert, sollte, kann der andere funktionieren, aber immer der Hauptfokus
richtig
Plan A haben.
Ja, ich tue es immer ganz gerne verbildlichen. Ich sage, okay, wenn ich wohne ja unten im süddeutschen Raum, also unterhalb von Stuttgart, wenn ich mit dem Auto nach Hamburg fahren will, ist so der Klassiker die A7 über Würzburg, Kasseler Berge und so. Mhm. Und da sind natürlich sehr viele Brücken. Gehen wir davon mal aus, Worst Case, das stürzt eine Brücke ein. Also sprich, A7 ist gesperrt, die Straße unten durch auch. Mehr ist die Variante, okay, ich komme nicht nach Hamburg. Was gibt es für eine Variante? Ich bleibe da in dem Auto sitzen, Haar aus und warte, bis irgendwann die Brücke gebaut hat. Also werde ich wahrscheinlich alt und grau werden oder ich suche nach einer Alternative. Was viele machen in so einer Situation, sie drehen um und fahren nach Hause. Richtig. Also sprich, oder suchen sich ein anderes Ziel. Also sprich sagen, okay, jetzt ist vielleicht Würzburg, nee, nicht nach Würzburg, gehe nicht nach Hamburg. Das ist das mit Plan B, wo dich vom Ziel abbringt. Alternative wäre zu sagen, okay, wie komme ich noch nach Hamburg? Setze ich mich in den Zug, fahre mit dem Zug oder nehme ich den Flieger oder nehme eine andere Autobahn, wo wir bei deinen Plänen wären. Und so ging es auch an. So ist mir dann damals auch 2020, wo der erste Lockdown kam, ganz viele Auftritte storniert, eigentlich alle storniert. Die Veranstalter gibt es heute zum Teil gar nicht mehr. Einen habe ich letztes Jahr online durchgeführt davon. Und dann stellte sich mir natürlich die Frage, okay, was machst du jetzt? Ist deine geplante Sichtbarkeit ist weg. Ich nach Alternativen gesucht. Und für mich waren natürlich die Alternativen dann Online-Kongresse. Also sprich, es gibt immer Möglichkeiten zu gucken, wie kannst du trotzdem dein Ziel erreichen? Und das definitiv, also Learnings, richtiger Fokus halten auf seine Gedanken, ganz wichtig achten. Wir werden einfach das Resultat der Gedanken, wenn du einfach Bullshit denkst, kann nichts Gescheites am Ende des Tages rauskommen. Und noch ein großes Learning, wenn man es vielleicht jetzt auf das jetzige Business betrachtet, klarer sein in der Positionierung von Anfang an. Aber das ist auch so ein Learning, da darf man sich reintasten. Ich meine, du hast dich auch reingetastet mit deinem Business. Okay. Darf man sich auch ein bisschen experimentieren, da darf man nicht zu hart sein, aber dann darf man es durchziehen.
Genau, also ich habe auch gesagt, ich positioniere mich schon in der Richtung Karriere, respektive Verkaufstraining mit Authentizität und mit dem, was ich alles so geben kann und halt in den Sachen, wo ich sagen kann, Leute, das geht auch anders. Ihr braucht nicht die große Einwandbehandlung und Abschlusstechnik, wenn ihr von Anfang an eine gute Bedarfsermittlung macht, ne, und den Kunden wirklich das Problem zusammen, gemeinsam lösen tut. Genau. Mhm.
Ist so.
Die meisten vergessen diese Bedarfsanalyse, die bedarfsgerechte Analyse, dieses Problem erkennen und dann gemeinsam mit dem Kunden, respektive Partner, Klienten und so weiter und so fort, auch die Lösung zusammenzufinden. Und mit Begeisterung die Produkte zu verkaufen, ohne die großartig zu verkaufen zu müssen.
Es sind halt auch einfach zu viele Berater da draußen und keine Verkäufer. Richtig. Also sprich, ich sage immer, Fachidiot schlägt Kunde tot. Sie bieten einfach was an, wo sie gar nicht wissen, will der Kunde es tatsächlich, nur weil es bei XY das richtige Thema war. Auch so ein gutes Beispiel. Ich bin begeisterter Sportwagenfahrer, hatte schon den einen oder anderen, bin aber mittlerweile Familienvater. So jetzt, wenn ich ins Autohaus gehe, wo ich zuletzt meinen Sportwagen gekauft habe, meinen letzten, und der würde sagen, hier haben wir den neuesten BMW Z4 und ich suche aber das Familienauto, weil er einfach mit der Annahme ausgeht, ich will wieder ein Z4 haben. Mhm. Und bietet mir dann einen an, also komplett an mir vorbei. Also gar keine Bedarfsanalyse gemacht, du sagst es so schön. Ne? Ja. Bedürfe können sich ja auch ändern.
Genau, Bedürfe ändern sich tagtäglich. Ja. Ich habe auch, meine Bedürfe ändern sich auch tagtäglich. Egal in welcher Situation ich bin, die ändern sich immer, bei jedem.
Richtig.
Das war eine richtig krasse, richtig schöne, ausformulierte Antwort zu der Frage 4 mit dem größten Fehler. Die fünfte Frage: Welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten Bezug des Sichtbarkeitsmodus im Vertrieb respektive auf Social Media? Soll man auf alle Kanäle omnipräsent sein oder soll man sich fokussieren auf nur einem Kanal anzufangen oder wo liegst du da dein Schwerpunkt? Wo tust du denjenigen da beraten?
Also tatsächlich können wir auch wieder bei den Fehlern. Ich habe am Anfang alle Kanäle bespielt, weil ich gedacht habe, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe am Anfang alle Kanäle bespielt, weil ich dachte, ich müsste alle Kanäle bespielen. Bis ich bei einem meiner großen Mentoren war, Christian Bischoff, der hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, okay, sucht euch einen Kanal und es ist auch sinnvoll für den Anfang. Wenn man eine gute Zielgruppenanalyse macht, braucht man nicht auf allen Kanälen sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf TikTok zu sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf Facebook zu sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf LinkedIn zu sein, nur weil das gerade boomt oder bei Instagram. Je genau du deine Zielgruppe kennst, desto genauer weißt du, wo hält sie sich auf. Erreichst du deine Zielgruppe dort. Und Punkt 2 ist, wenn du alle Kanäle bespielst, bist du viel beschäftigt, hast am Ende des Tages keinen Umsatz gemacht.
Richtig, genau.
Weil es ist einfach zeitraubend. Nehmen wir das Beispiel, letztes Jahr ist Clubhouse aufgetaucht. Clubhouse konntest du Nächte verbringen mit den Talks.
Oh ja.
Manche waren von früh morgens bis spät abends da. Ich habe es ein bisschen beobachtet, ich war eher mal als Gast drinnen. Ich habe mir die Räume, weil ich natürlich auch mit meinem Podcast und so genügend zu tun habe, das weißt du selber, ein Podcast macht einfach Arbeit. Und auch mit den anderen Kanälen, wo ich einfach nicht so, zu dem Zeitpunkt nicht so die Energie hatte für Clubhouse. Muss aus heutiger Sicht sagen, ist richtig, weil Clubhouse ist gefühlt, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, tot.
Clubhouse, also nach dem Hype Clubhouse war es tot. Ich war auch sehr lang aktiv da drin, habe auch ab und zu mal war auf den Bühnen, aber mittlerweile muss ich sagen, Clubhouse ist tot. Das ist genauso wie jetzt der neue Boom LinkedIn Audio. Das ist auch schon wieder zeitverfressen. A, kann ich bei Clubhouse oder bei LinkedIn Audio oder bei Facebook Audio meine Statistiken, meine Analysen nicht analysieren, was gut performt und was nicht gut performt. Dieses Background, das habe ich bei einem Podcast oder das habe ich bei einem YouTube-Video, das habe ich bei den ganzen Beiträgen bei LinkedIn, und ich mag ja LinkedIn viel mehr wie Instagram und Facebook. Natürlich response ich mein Content und verwerte meinen Content auf die anderen Plattformen, aber meine Hauptplattform ist, und by the way, LinkedIn. Und damit habe ich 2018, Ende 2018 damit angefangen, ein richtig Personal Branding reinzukriegen und auf mich gebrandet und nicht auf die Telekom gebrandet, wo ich angestellt war, sondern auf mich gebrandet. Ne? Ich habe meine Sichtweise im Kundenservice, im Shop erklärt, wie das und das funktioniert. Und dann hat es sich wieder gespielt. Ich habe eine Branding-Sachen geguckt, wie ich mich brande, wie ich den Markenauftritt für mich mache und nicht für die Telekom. Ne? Na, ich wollte jetzt kein Markenbotschafter sein in dem Sinne für die Telekom, sondern ich wollte mein eigener Markenbotschafter sein. Natürlich habe ich einen oder anderen Markenbotschafter dadurch kennengelernt, ne? Die ich jetzt noch liebe und mich mit denen austausche, was mit der Magenta-Welt auf sich hat. Ne, und hier immer wieder auf neue Produkte empfohlen werde. Aber ich habe gesagt, hier meine gelbe Wand, das ist mein Branding. Ne? Gelb ist mein Branding. Gelb ist meine komplette Farbe, weil ich A, Borussia mag, natürlich auch Eintracht, aber mehr das Gelbe, auch weil ich das Diskmodell, die Analyse des Diskmodells machen habe lassen, dass ich ein gelben Typ bin. Deshalb kommt da auch diese gelbe Farbe im Vorschein. Natürlich habe ich die zweite Farbe, ist das Blaue. Ne?
Spannend.
Und deshalb habe ich gesagt, hier, ich brande mich erstmal auf LinkedIn, habe halt die große LinkedIn-Influencerin angeschrieben, die Celine Flores Williams, und habe mit der sich ausgetauscht und immer wieder ein paar Fragen in den Kommentaren geschrieben, und die hat mir auch zurückgeschrieben zurückkommentiert. Und das hat auch nochmal eine Sichtbarkeit gebracht in mein LinkedIn-Profil. Dieses Gegenkommentieren, wirklich mit wertvollen Worten gegenkommentieren. Genau.
Macht Sinn. Also, wie gesagt, nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich würde nicht alle Kanäle am Anfang bespielen. Es kann einen ganz leicht überfordern. Und wenn man sagt, okay, die Großen machen es auch, man darf immer eins nicht vergessen, die Großen haben ein Social Media Team im Hintergrund, die es machen. Ich bin auch ein Freund von Content Recycling. Gar keine Frage. Das kann man machen. Mache ich auch bei manchen Kanälen, wo ich weiß, okay, es ist trotzdem keine Response da. Aber man darf sich da wirklich bewusst machen, wo sind meine Kunden und vielleicht sind auch meine Kunden gar nicht bei Social Media, dann ist es wirklich vergeudete Zeit.
Ja, also ich habe jetzt durch jetzt LinkedIn einiges schon bewegt, habe da auch schon einige Sachen Kundenkontakt bekommen, aber der meiste Traffic, wo ich jetzt gemerkt habe, ist Instagram. Ne, wo die Kunden doch buchen. Ne, natürlich ist Instagram ein Beziehungsaufbau. Ne? Das ist genauso wie im Verkaufsgespräch. Ne? Der erste Kontakt ist immer mal ein Nein. Ne? Aber beim zweiten oder dritten buchen die sofort. Ne?
Ja.
Aber das ist ein langer Prozess. Ich sage ja auch, Social Media ist ein Marathon und kein Sprint.
Ja, ist alles ein Marathon, kein Sprint. Und das ist ja das, was auch viele vergessen. Auch bei dem Thema Sichtbarkeit und sagen, okay, die anderen sind so schnell so groß geworden. Thema Podcast, dass die aber zum Teil 4, 5 Jahre gebraucht haben, um diese Größe zu erreichen. Und zum Beispiel einer meiner Mentoren, Christian Bischoff, hat 5 Jahre gebraucht, um überhaupt mal erstmal richtig sichtbar zu werden. Und zu
Ja.
der Zeit war es mit Sicherheit einfacher, wie es heute ist, weil es noch nicht so viele Leute gab. Aber auch er hat seine Zeit gebraucht. Und so ist es bei ganz, ganz vielen. Und das sieht man nicht. Wir sehen ja immer nur diesen Moment, wenn die aufblitzen. Was da für Arbeit im Hintergrund ist, sieht man ja nicht.
Beim Christian ist es ein wunderbares Beispiel, genauso wie bei Tobi oder beim Hermann. Die haben auch jahrelang gebraucht, obwohl Hermann Gottvater Sanz der Top-Redner, der Redner ist. Ne? Der hat auch lang gebraucht, dass er online sichtbar ist. Ne?
Aber nimm gerade mal Hermann. Hermann war bis vor 2 Jahren, sage ich jetzt mal, für die breite Masse gar nicht bekannt.
Richtig, genau.
Den
Der
kannten
war
wirklich nur Redner
richtig.
und Trainer, die Redner oder Trainer werden wollten oder ihn auf Vorträgen oder halt Firmen. Aber jetzt so für
Genau.
die große Masse, wie er es jetzt erreicht, ist so die letzten
Ja,
2 Jahre passiert.
das ist ja richtig, genau.
Oder 3 Jahre sind es ja schon wieder, die Zeit rennt so dahin.
Und das ist ein Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und mittlerweile kriege ich ja auch schon von Leuten gegenkommentiert hier das und das. Ich habe jetzt gerade 2, 3 Tage vorher, wie wir das Podcast-Interview jetzt aufnehmen, habe ich bei meinem YouTube-Kanal eine Nachricht gekriegt von jemandem, den ich gar nicht kenne, aber der mich kennt noch damals von meiner Ausbildung, aber auch noch respektive jetzt von meiner Telekom-Zeit, wo als Kunde, der bei mir reinkam, ne, wo ich im Store in meiner Heimat war. Ne? Natürlich habe ich in mehrere Stores gearbeitet, weil ich dann für die Firma dann halt auch schnell, weil die Firma halt auch schnell gemerkt hat, hier, der Herr Warauch kann halt ein bisschen mehr und den tun wir ein bisschen fördern. Genau.
Und das ist das Thema Sichtbarkeit, also ein
Das war
Beispiel bei
jetzt,
mir.
genau, das war bei mir jetzt die Thema mit Sichtbarkeit im Online-Marketing. Das war das Thema Sichtbarkeit, wie trainiere ich die Menschen an die Systeme ran? Wie trainiere ich die Mitarbeiter in dem Verkaufen? Ne?
Ja.
Und wie gehe ich mit dem Kundenservice um? Natürlich habe ich da auch hin und wieder mal Fehler gemacht. Bereue ich die Fehler?
Dazu.
Nein, ich bereue die Fehler nicht, weil ich aus diesen Fehlern gelernt habe. Ne? Und weil ich meiner Methode und meiner Mission immer treu geblieben bin.
Ja. Und Fehler gehören dazu. Ist
Genau.
einfach so.
Die sechste Frage. Welche Tools nutzt du bei der täglichen Arbeit in Zusammenarbeit mit Sichtbarkeit, mit der Zusammenarbeit mit deinen Klienten, Kunden und Coaches?
Ganz unterschiedlich. Eins nutzen wir jetzt gerade, ist
Eins,
Zoom.
okay.
Zoom ist wirklich nicht mal wegzudenken aus meinem Alltag, nutze ich ganz viel für die Online-Trainings. Dann Canva nutze ich ganz viel für die Posts. Finde ich eine super geniale Plattform, vor allem wenn du es Pro hast, du kannst so viele gute Sachen machen mit Freistellen. Und wenn du sonst eigentlich einen Photoshop oder sowas benötigt hast und du hast so coole Grafiken, wo du auch individuell gestalten kannst. Ich habe Tools wie Builderall, ich habe Tools wie, ich habe meine Business Academy liegt bei Coachy zum Beispiel, ClickFunnels, Quentin als E-Mail-Programm, wobei das machen meine Technik-Gurus im Hintergrund. Da sind die da fitter, ja, machen das schneller wie ich. Wobei Builderall mache ich noch sehr viel. Also ganz unterschiedliche Sachen, aber wie gesagt, so